Ja, guten Morgen miteinander. Vorrat, dass wir heute wieder Gottesdienst feiern dürfen. Vielen Dank für das Anbetungsteam, dass ihr uns so einen Lobpreis reingenommen habt. Für mich ist es etwas ganz Schönes, etwas ganz Wichtiges. Auch ein Dienst, mit dem ihr dafür sorgt, dass ich und dass wir vor Gottes Thron treten können. Und das ist sehr schön. Gott ist gegenwärtig. Und ja, vielleicht lass uns mal kurz auf nochmal die Augen schließen. Und Gott hat versprochen, dass dort wo zwei oder drei in seinem Namen zusammenkommen, da ist er mitten unter ihnen. Und er ist vor uns, neben uns, hinter uns. Er ist hier im Raum. Und es heißt in der Bibel, diejenigen, die ihn anschauen, die werden strahlen vor Freude. Vielleicht könnt ihr euch mit eurem inneren Auge mal auf Jesus schauen und wie er euch heute Morgen begegnet. Diejenigen, die auf ihn schauen, die werden strahlen vor Freude. Und sie müssen nicht schamrot werden. Sie müssen sich nicht mehr schämen. Für ihre Schuld, weil Jesus Christus am Kreuz unsere Schuld entschuldigt. Wir müssen uns nicht mehr schämen für unser Chaos, weil er alle Dinge in Ordnung bringt. All die ungelösten Dinge erlöst er. All die Unruhe beruhigt er. Den ganzen Unfrieden befriedet er. Jesus Christus, wir danken dir, dass du hier da bist und heute uns begegnen möchtest. Herr, wir wollen neu erkennen, wie du wirklich bist. Deine ganze Liebe. Herr, du bist nicht rücksichtslos, aber deine Liebe ist rücksichtslos. Sie nimmt keine Rücksicht auf unsere Schuld, unsere Scham, unsere Sünden, auf unsere Befindlichkeit, wie wir uns fühlen, sondern du liebst uns, wie wir sind. Herr, du nimmst Rücksicht auf uns. Du siehst jeden Einzelnen von uns, was uns bewegt, Herr. Ob es gute Sachen sind, die uns bewegen, oder schlechte Sachen. Und wir wünschen uns heute Morgen, dass du uns neu bewegst, dass deine Gnade, deine Liebe, deine Güte, deine Schönheit, deine Herrlichkeit uns von Neuem bewegen. Amen. Ja, der heutige Bibeltext ist aus Epheser 2, 1 bis 10. Und wir lesen ihn gemeinsam. Auch euch hat er mit Christus lebendig gemacht, obwohl ihr durch eure Sünden und Verfehlungen tot wart. Darin habt ihr früher gelebt, abhängig vom Zeitgeist der Welt, abhängig von der Geistesmacht, die in der Luft herrscht und jetzt noch in den Menschen wirksam ist, die Gott nicht gehorchen wollen. Zu ihnen haben wir früher auch gehört und wurden wie sie von unseren eigenen Begierden beherrscht. Wir lebten unsere Triebe und Ideen aus und waren genauso wie die anderen von unserem Wesen her dem Zorn Gottes ausgeliefert. Aber Gott ist reich an Erbarmen und hat uns seine ganze große Liebe geschenkt und uns mit dem Messias lebendig gemacht. Ja, auch uns, die aufgrund ihrer Verfehlung für ihn tot waren. Bedenkt, aus reiner Gnade seid ihr gerettet. Er hat uns mit Jesus Christus auferweckt und uns mit ihm einen Platz in der Himmelswelt gegeben, damit er auch in den kommenden Zeitaltern den unendlichen Reichtum seiner Gnade und Güte in Jesus Christus an uns deutlich machen kann. Denn durch die Gnade seid ihr gerettet worden, aufgrund des Glaubens. Dazu habt ihr selbst nichts getan. Es ist Gottes Geschenk und nicht euer eigenes Werk. Denn niemand soll sich soll sich etwas auf seine guten Taten einbilden können. In Jesus Christus sind wir Gottes Meisterstück. Er hat uns geschaffen, dass wir gute Werke tun, gute Taten, die er für uns vorbereitet hat, damit wir sie in unserem Leben ausführen. Ja, wir hatten schon eben den Nikolaus. Vor 2 Tagen durften wir St. Nikolaus-Feiertag feiern. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte von Nikolaus kennt. Ich kannte zuerst nur mal die Geschichte, wie wir das feiern bei uns. Also bei uns heißt der Nikolaus Samichlaus. Und wenn der Samichlaus kommt, St. Nikolaus, dann müssen wir Kinder so ein Sprüchchen aufsagen, damit er uns was Gutes gibt. Und er hat meistens so ein goldenes Buch dabei. Ne, und dann guckt er in das goldene Buch und schaut, was hast du das ganze Jahr Gutes getan und was hast du Schlechtes getan? Ja, liebe Freunde, das ist eine Verdrehung der echten Nikolaus-Geschichte. Der echte Nikolaus, der ist ein Inbegriff für Geschenke und Gnade. Das war ein Mann, der hat sein Reichtum, der hat sein Reichtum armen Menschen gegeben. Also, da war ein Mann, der hatte 3 Töchter und der war so arm, der hatte kein Geld als Mitgift, um seine Töchter zu verheiraten. Und er wusste, das Einzige, was ich tun kann, ist, meine Kinder in die Prostitution schicken. Und der Nikolaus war von der Gnade Gottes so bewegt, dass er bereit war, sein Hab und Gut diesem Mann anonym zu schenken. Er wurde dann trotzdem ausfindig gemacht und man merkte dann, okay, das ist der Nikolaus und hat ihn heilig erklärt. Und wir haben eine neue Geschichte daraus gemacht. Ein Typ, der jedes Jahr vorbeikommt, ein Buch dabei hat und uns nicht bedingungslos was gibt, sondern mal reinguckt, was hast du denn Gutes getan und was hast du Schlechtes getan. Und diese Verdrehung von der Gnade, die erleben wir leider sehr oft auch in unserem persönlichen Leben. Wir übertragen das auf Gott. Ja, Gott ist mir gnädig, weil ich um Vergebung gebeten habe. Gott ist liebevoll, weil ich so ein guter Christ bin, weil ich auf die Straße gehe, weil ich den Menschen von Jesus erzähle. Deswegen ist Gott gut zu mir. Und dann kommen die schweren Situationen, wo es mir schlecht geht und dann sage ich, aber Gott, ich bin doch so ein guter Mensch, ein guter Christ. Ich gehe jeden Sonntag in Gottesdienst. Jetzt habe ich doch auch verdient, gesund zu sein. Ich habe es doch verdient, dass die Leute mich berücksichtigen. Ich habe es doch verdient, dass es mir gut geht. Gnade und Werke. Wie sind die Dinge zueinander zu halten? Wir evangelische Christen, wir wissen, wir sind nur aus Gnade gerettet. Ne, das ist der zentrale Vers in unserem evangelischen Glauben. Aus Gnade seid ihr gerettet worden. Aufgrund des Glaubens. Es ist Gottes Geschenk. Wir wissen das. Es sind andere Menschen, die das nicht wissen. Die Religiösen, ne? Die Hindus oder die Buddhisten, die Muslime, die müssen das machen, um gerettet zu werden. Wir wissen das. Ja, es gibt auch gewisse Christen, die haben es auch noch nicht geschnallt. Also die Katholiken zum Beispiel oder die Orthodoxen, ne? Die sind noch so religiös, die müssen noch mit Werke ihr Himmelreich verdienen, aber wir evangelischen Christen, wir haben es geschnallt. Naja, leider ist es eine gewisse Überheblichkeit, die da mitschwingt. Und ich habe das wahrscheinlich auch ein bisschen gespürt bei mir, in meinem ironischen Unterton, hoffe ich zumindest. Es ist nicht ganz so einfach. Auch die Katholiken und Orthodoxen, die glauben auch an die Bibel und auch, glauben auch, dass sie aus Gnade gerettet sind. Zumindest kann man das auch aus der katholischen Theologie herauslesen. Es gibt noch einen anderen Vers in der Bibel, Jakobus 2,14. Das ist ein Vers, den mochte Luther nicht. Luther wollte diesen Jakobusbrief einfach aus der Bibel streichen. Er hat es Gott sei Dank nicht gemacht, weil er sich doch zu hohen Respekt vor der Bibel und hat gesagt, nein, ich kann das nicht machen, es ist Gottes Wort, ich muss mich dem beugen. Aber da steht, was für ein Wert hat es, liebe Geschwister, wenn jemand behauptet, Glauben zu haben, aber keine Werke aufweisen kann. Was für ein Wert hat es, wenn wir Glaube haben, Gnade haben, aber keine Werke? Gnade und Glaube ohne Werke, das gibt es eigentlich gar nicht. Das ist ein toter Glaube. Ja, Jakobus schreibt weiter, ja, selbst die Dämonen, der Teufel, auch sie glauben, dass es einen Gott gibt. Und zu Recht, sie fürchten sich vor dem Gott, sie zittern. Dieser Glaube rettet sie aber nicht. Er ist nutzlos. Glaube ohne Werke rettet nicht. Nun, wie ist es jetzt nun zu verstehen? Es ist nicht unser Werk. Nicht wir sollen werken, nicht wir sollen uns rühmen mit unseren Taten, sondern es ist Gottes Werk. Wir müssen das so verstehen, dass Gnade und Glaube etwas ist, was lebendig macht. Gnade und Glaube, das beruhigt uns und es bewegt uns. Es beruhigt uns, weil wir wissen, Jesus Christus ist auf die Erde gekommen. Das feiern wir an Weihnachten. Er ist gekommen und er ist gestorben für uns. Er ist der Erlöser und ich bin nicht der Erlöser. Ich muss mich nicht erlösen. Er ist der Befreier, er macht frei. Er ist der Erneuerer, er macht neu. Er bringt Ordnung. Er ist es, der alles macht. Er schenkt uns den Willen und das Vollbringen zum Guten. Und nicht ich. Deswegen kann ich mich ruhig zurücklehnen und kann sagen, Gott, du, mach du alles. Du hast schon alles gemacht. Er hat bereits geleistet am Kreuz. Wir müssen nicht mehr leisten. Die Gnade, die beruhigt uns. Sie befreit uns. Naja, aber jetzt kommen Leute zu mir und sagen, Matthias, was du predigst, das sorgt dafür, dass Gemeinde passiv wird, dass die Gemeinde nicht mehr rausgeht. Und ich hatte tatsächlich schon so öfter solche Gespräche und habe gesagt, und ich sage es immer wieder, wisst ihr, manchmal wünsche ich mir, dass Gemeinde wieder mehr passiv wird. Ich sehe so sehr oft Gemeinden, die viel tun, die rausgehen, die evangelisieren, die Gemeinde Dienst machen, die Projekte aufbauen. Aber wenn man sich fragt, warum machst du das? Dann sagen sie, ja, weil Gemeinde gut ist. Dann sagen sie, ja, weil es wichtig ist. Ja, weil Christus uns gesandt hat. Ja, weil das zum Missionsbefehl gehört. Alles Dinge, die auch richtig sind. Aber warum ist eine Gemeinde gut? Ein Muslim würde auch sagen, ich mache das, weil Moschee gut ist. Und weil mein Glaube gut ist. Ein Buddhist würde das auch sagen. Ja, warum ist es denn gut? Oftmals wissen wir gar nicht mehr, warum im Tiefsten, warum mache ich es eigentlich? Warum bin ich eigentlich Christ? Dann wünsche ich mir, dass die Leute wieder passiv werden und sagen, hey, hör mal auf zu werken, werd mal ruhig und schau mal aufs Kreuz. Guck mal, um was es eigentlich wirklich geht. Die Gnade Gottes ist etwas, was uns bewegt. Und wenn wir von der Liebe Gottes tief ergriffen sind, dann können wir nicht anders, als von dem zu erzählen, was wir gesehen und erlebt haben. Die meisten von euch kennen das, wenn man verliebt ist, ne? Wenn man verliebt ist, dann sprudelt so über. Und dann denkt man an die Person die ganze Zeit und vielleicht wird man aktiv. Ja, aber sehr wahrscheinlich wird man aktiv. Und beginnt vielleicht der Person einen Liebesbrief zu schreiben oder überlegt, was man da Gutes tun kann oder wie man der Person nahe sein kann. Da sagt niemand, wenn du verliebt bist, dann musst du aktiv werden. Nein, das ist so ein inneres Antreiben, das uns bewegt. Und genauso sollte es bei Gott sein, dass wir neu ergriffen werden von seiner Liebe, die uns bewegt. Wenn wir wissen im Kopf, dass wir Jesus Christus brauchen, um gerettet zu werden, nützt es uns wenig. Wenn wir wissen, dass es gut ist, in die Gemeinde zu gehen, dann bringt es uns nichts. Wir müssen neu erkennen mit dem Herzen, mit dem ganzen Menschen, dass Jesus Christus uns unendlich liebt. Wann hast du das letzte Mal das neu erkannt? Wann hast du das letzte Mal in der Bibel gelesen und gemerkt, Jesus meint mich. Jesus berührt mich. Wow, diese Sätze, sie bewegen mich. Tote Glaubenswahrheiten bleiben tote Glaubenswahrheiten und wir bleiben auch darin tot. Warum sind wir Christen sehr oft nicht bewegt? Paulus beginnt im ersten Teil von diesem Abschnitt, dass wir in unserer Sünde tot waren. Ja, wir haben in diesem toten Leben gelebt. Wir waren eigentlich eine Art Zombies. Lebendig tot. Wir sind nur dahin vegetiert. Wir hatten das echte Leben nicht. Und das echte Leben, das zeigt sich darin, dass wir von unseren eigenen Begierden beherrscht werden. Das zeigt sich darin, dass der Zeitgeist der Welt und die Geistesmacht, dass wir von der abhängig sind. Ja, wir Menschen, wir werden immer bewegt. Und alles, was wir tun, hat einen tiefen Grund. Weil wir glauben, dass das gut für uns ist. Weil wir glauben, dass das das Richtige ist. Und entweder werden wir von Gottes Gnade und Gottes Liebe bewegt, oder wir werden von dem Zeitgeist dieser Welt bewegt. Paulus nennt das, es ist eine Geistesmacht. Eine Geistesmacht. Und bevor wir Christen wurden, waren wir abhängig von dieser Geistesmacht. Und wenn wir unser Leben ihm anvertrauen, dann werden wir neu abhängig von der Gnade Gottes und bekennen, Herr, ich brauche dich. Und wir werden frei von dieser Geistesmacht. Wir müssen der nicht mehr gehorchen. Das Problem ist aber bei uns Christen, dass wir zwar nicht mehr abhängig sind von dieser Geistesmacht, aber trotzdem noch unter einem sehr starken Einfluss stehen, dieser Geistesmacht. Es sind die Medien, Zeitungen, es sind die Filme, die Musik, die Liedertexte, unsere Freunde, alles in dieser Welt, die uns eine Botschaft verkünden, die dem Evangelium widerspricht. Man nennt es auch kulturelle Narrative. Kulturelle Narrative. Unsere Kultur, sie vermittelt Botschaften, die wir leider allzu oft glauben und der wir leider allzu oft folgen. Ich habe heute drei, es gibt ganz viele solche Narrative, aber ich habe heute drei dieser Narrative mitgebracht. Der erste Narrativ ist der Identitätsnarrativ. Ich bin oder du bist dann authentisch, wenn du selbst bestimmst, wer du bist. Es ist ganz wichtig, dass du tief in dein Inneres reinguckst und überlegst, wer bist du eigentlich? Und dann entscheidest, diese Person zu sein. Dein wahres Ich musst du erkennen und finden. Das ist tief in dir drin und dem musst du folgen. Jesus sagt, nein, nicht du sollst entscheiden, wer du bist, sondern ich möchte über dir aussprechen, wer du bist. Du sollst mein geliebtes Kind sein. Wenn du tief in dir hineinschaust, dann siehst du Dinge, die nicht gut sind. Und nicht alles, was tief in dir drin ist, das bist du. Da ist auch viel Schuld und Sünde, die dich verdreht. Ich möchte dir deine wahre Identität schenken und zusprechen. Ein zweiter dieser Narrative ist der Narrativ der grenzenlosen Freiheit. Ich bin glücklich, wenn ich frei bin. Und ich bin frei, wenn es keine Grenzen mehr gibt. Wir müssen alles tun, um unser Leben zu verlängern, bis wir ganz am Schluss dann uns selber umbringen können. Die Sterbehilfe. Ich muss jede Grenze sprengen, meine ganzen körperlichen Grenzen, aber auch alle Grenzen, die es sonst gibt, über mich hinausgehen. Ich muss Grenzerfahrungen machen, um sie zu übertreten. Im Leistungssport, in Karriere, aber auch in Beziehungen. Grenzenlos leben. Ich muss mir keine Grenzen setzen. Nein, ich kann machen, was ich will. Ich soll frei sein. Und damit übertreten wir nicht nur unsere eigenen Grenzen, sondern auch oft Grenzen unserer Mitmenschen. und richten damit Zerstörung an. Gottes Freiheit ist eine andere Freiheit in seiner Ordnung. Wisst ihr, es hilft einem Fisch nicht, wenn man ihn aus dem Wasser nimmt und sagt, sei frei. Man wirft ihn in den Garten, flieg, sei frei. Der Fisch wird keine Freude daran haben. Und wir machen sehr oft mit uns dasselbe. Wir nehmen uns aus einem Rahmen, der gut ist, und werfen uns ins Chaos hinaus und sagen, ja, sei frei. Ich will frei sein. Gott hat uns geschaffen, damit wir in seiner Gegenwart sind. Und Freiheit ist da, wo Gott ist. Wenn uns der Sohn frei macht, dann sind wir wirklich frei in seiner Gegenwart. Und diese Gegenwart hat einen Rahmen, der uns schützt, eine Schutzordnung. Ja, so wie der Fisch begrenzt ist im Wasser, kann er sich doch wohl und frei fühlen im Wasser, weil er genau dahin gehört. Und wir sind vielleicht in unserem Körperlichsein begrenzt, in unserer Schwachheit begrenzt. Wir sind in vielen Sachen begrenzt. Aber wenn wir bei Gott sind, dann haben wir wahre Freiheit. Ein drittes Narrativ ist der Wahrheitsnarrativ. Niemand darf dir sagen, was richtig und falsch ist, was wahr und was Lüge ist. Du entscheidest das. Das, was sich wahr anfühlt für dich, das ist auch wahr. Niemand darf in dein Leben reinreden. Nein, Hauptsache du fühlst dich wohl dabei. Du bestimmst, was wahr und was gut ist. Ja, wenn wir ehrlich sind, sind wir oft nicht und das wollen wir nicht wahrhaben. Aber wenn wir ehrlich sind, dann hat sich Wahrheit in der Geschichte sehr oft gewandelt. Man muss nicht lange zurückblicken. Da war wahr, dass gewisse Menschen kein Lebensrecht hatten. Und heute ist es teilweise auch noch wahr. Menschen, die vielleicht nicht so körperlich agil sind wie ich, denen sagt man, ja, es ist wahr, ihnen das Leben zu nehmen, als sie leben zu lassen. Früher war wahr, dass man vielleicht, ja, im Mittelalter oder in der Antike war wahr, dass man vielleicht durch die Gegend zog und sein eigenes Reich aufbaute und einfach die Leute, die einem im Weg standen, umbrachte. Das war kein Problem, sondern es wurde sogar angesehen. Das waren die Helden der Zeit. Wer mehr umgebracht hat, war ein größerer Held. Das war die Wahrheit. Heute würde man so eine Person in die Psychiatrie stecken, hoffentlich. Aber Wahrheit ist sehr wandelbar. Und wir sagen jetzt, ja, das kannst du nicht sagen. Natürlich ist es schlimm und schlecht, Leute umzubringen. Wir sind heute gewachsen, wir wissen, was besser ist. Ja, was sich wahr anfühlt, kann sich sehr schnell ändern in deinem Leben. Wer sagt denn, was wahr und was falsch ist? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. Ich bin das Leben, der Weg und die Wahrheit. Und ich möchte euer Leben verändern. Ich möchte in euer Leben reinsprechen und das Wahre in eurem Leben reinsprechen. Und dafür brauchen wir auch ein Stück weit Veränderung. Wir lesen in 2. Timotheus, Kapitel 13, Vers 16. Ich lese es mal aus der Lutherbibel vor, weil ich es da ein bisschen besser übersetzt finde als in der neuen evangelischen Übersetzung, die ich hier habe. 2. Timotheus 3, 16, Vers 17. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist nütze, uns zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werken geschickt. Wenn wir diesen Narrativen folgen, dann brauchen wir keine Zurechtweisung. Dann bestimmen wir selber. Dann brauchen wir das Wort Gottes nicht. Und dann bewegt uns Gott auch nicht. Ja, liebe Freunde, es ist aber so, wir brauchen das Wort Gottes. Wir brauchen Erneuerung. Und unser Leben wird sich nur verändern, wenn wir wirklich tief bewegt werden von der Liebe Gottes. Und dieses Buch ist ein Liebesbrief an uns, an dich persönlich. Ja, es stehen Dinge drin, die uns manchmal auch stören. Aber sie dienen uns zur Zurechtweisung, dass wir zum Richtigen hingewiesen werden, zum Rechten, zur Gerechtigkeit. Der Vers geht dann weiter, damit wir vollkommen werden, zu allen guten Werken geschickt. Der Vollkommenheitsbegriff in der Bibel darf man nicht so verstehen, dass man perfekt sein muss. Hat nichts mit Perfektionismus zu tun, Vollkommenheit, sondern mit Ganzheitlichkeit. Wir Menschen sind vielen Sachen zerstört, zerstückelt, verwundet. Und wir müssen ganzheitlich wieder ganz werden in Jesus, zu einem neuen Menschen in seiner Gerechtigkeit, die er uns zuspricht. Und das tut er durch sein Wort. Jesus Christus hat nicht den Anspruch, dass du hier und jetzt auf Erden ein perfekter Mensch wirst. Das ist unser Anspruch, den wir uns selber stellen. Das ist unser Werk, unser Leistungsgedanken. Aber Jesus hat den Anspruch, dass er dich ganz macht, dass er dich heil macht durch sein Wort. Er will dich heiligen und er will dich tief berühren. Ja. Ich möchte euch etwas aus meinem Leben noch erzählen. Ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, in einer christlichen Gemeinde unter frommen Menschen. Und ich wusste, ich kannte die Geschichten der Bibel sehr gut. Und ich habe als kleines Kind sogar ein übernatürliches Erlebnis mit Gott erlebt. Und ich wusste, dass Gott existiert. Das war wirklich so krass in meinem Leben. Ich habe das hat mich sehr bewegt damals. Ich wusste, Gott gibt's. Aber als ich Teenager wurde, bin ich immer mehr diesen Narrativen gefolgt. Ich wollte selber bestimmen, wer ich bin und was gut für mich ist. Diese Grenzen, die mir Gott setzt, die wollte ich nicht akzeptieren. Gott sind die 10 Gebote. Er verbietet mir alles. Alles, was schön in dieser Welt ist, alles, was gut in dieser Welt ist, verbietet er mir. Ich wollte mit diesem Gott nichts zu tun haben. Ich wusste, dass Gott existiert. Ich wusste es. Und meine Schwester kam zu mir und hat gesagt, Matthias, was ist, wenn du morgen stirbst? Und dann habe ich gesagt, ja, dann komme ich in die Hölle. Ich wusste es. Ich wusste es. Aber ich habe ihr gesagt, weißt du, das ist mir egal. Ich will mein Leben genießen. Ich will, dass es mir gut geht. Und ich hoffe natürlich, dass ich kurz vor dem Tod noch mein Leben Jesus übergebe, damit ich doch noch in den Himmel komme. Das wäre dann Win-Win, oder? Das Beste rausholen aus dem Leben. Aber ich nahm das Risiko in Kauf, dass ich es nicht schaffen würde. In meinen Teenagerjahren merke ich dann plötzlich, dass das mich doch nicht glücklich macht. Ich merkte, wie eine Unzufriedenheit in mir aufstieg, obwohl ich keine Grenzen akzeptierte, keine Autoritätsperson. Ja, ich akzeptierte sie nicht nur nicht, sondern ich hatte sogar einen Hass auf die Person. Auf Gott, auf meine Lehrer, auf meine Eltern, weil die ja wollten mir alle Dinge vorschreiben. Und dieser Hass zerstörte mich selber. Und dann plötzlich habe ich gemerkt, wie gewissen Menschen in meinem Umfeld etwas ausstrahlten, eine Freude, die übernatürlich ist. Und ich habe zu Gott gesagt, okay Gott, ich lese jetzt jeden Tag in deinem Wort, in der Bibel. Ich habe davor noch nie in meinem Leben ein Buch gelesen. Noch nie. Ich bin kein Lesetyp. Ich habe noch nie in der Bibel gelesen. Einzelne Verse vielleicht, aber noch nie so richtig. Ne? Ich habe gesagt, okay, ich nehme jetzt das wirklich vor. Ich gebe dir jetzt ein halbes Jahr Zeit. Ich lese jeden Tag ein Kapitel. Ich lese jeden Tag ein Kapitel. Ich schreibe mir das überall hin, damit ich es nicht vergesse. Und du hast ein halbes Jahr Zeit, um mir zu zeigen, dass du es gut mit mir meinst. Und ich begann dann zu lesen und am Anfang war es sehr langweilig. Wie gesagt, ich lese nicht gern. Und plötzlich, nach ein paar Tagen, habe ich gemerkt, wie Gott durch sein altes Wort, das schon 2000 Jahre alt ist, zu mir persönlich spricht. Wie er mich persönlich meint. Und Es berührte mich so sehr. Ich stand vor dem Spiegel, schaute mich an. Ich sah meinen ganzen Hass, meine ganzen Rebellion, die ich hatte, meine ganze Schuld, die ich auf mich geladen habe, meinen Geschwistern gegenüber, meinen Lehrern, meinen Eltern. Und ich habe Gott gefragt, Herr, wie kannst du mich lieben? Wie kannst du mich lieben? Und ich wusste, er liebt mich. Ich hatte keine Erklärung dafür, aber es habe ich berührt und bewegt. Und es ist so eine Geschichte, die muss ich mir ab und zu wieder vor Augen malen. Der Psalmist David schreibt, Seele, vergiss nicht, was der Herr dir Gutes getan hat. Sehr oft vergessen wir, was Gott in unserem Leben getan hat. Wie er uns berührt hat, wo wir Christ wurden. Gott sagt zu der Gemeinde, was ich an dir bemängle, ist, dass du die erste Liebe verloren hast. Die erste Liebe. Und ich wünsche mir das für uns, für euch, dass ihr heute nicht auf eure Notizen schaut und denkt, okay, ich habe was Neues gelernt, 3 Narrative, gut, check. Sondern ich wünsche mir, dass du nochmal für dich persönlich aufs Kreuz schaust und merkst, was ist das für ein Gott, der mich so sehr liebt? Was ist das für ein Gott, der mich ja mit einer bedingungslosen, mit einer rücksichtslosen Liebe liebt, mein Leben verändern möchte? Und ich freue mich, dass wir heute Abendmahl feiern dürfen, weil Abendmahl immer eine schöne Gelegenheit ist, die uns aufzeigt, dass es nicht darauf ankommt, was du diese Woche geleistet hast, was deine Motivation war, hierher zu kommen, wie du dich gerade jetzt fühlst. Dass es nicht darauf ankommt, ob du alles verstehst oder nicht, ob du in allem geheiligt bist oder nicht. Wisst ihr, auch ich habe noch mit manchen Sünden in meinem Leben zu kämpfen. Und gestern durfte ich auch mit 2 Brüdern Buße tun und ihnen auch meine Sünden bekennen. Und heute Morgen habe ich so gedacht, eigentlich ist so die sündhafte Haltung, die ich jetzt gestern vors Kreuz gebracht habe, sie ist eigentlich immer noch da. Ne? Also sie ist immer noch ein Stück weit da. Und ich weiß, ich muss das immer wieder vor Gott bringen, aber ich weiß ja, dass Gott mich vergeben hat. Und ich weiß, dass die sündhafte Haltung, die ich in mir habe, die ist für Gott kein Problem, aber die ist für mich jetzt noch ein Problem. Weil ich dann falschen Dingen folge. Weil ich dann nicht bewegt bin von der Gnade Gottes, sondern von meiner sündhaften Haltung. Und deswegen freue ich mich ab dem Abendmahl, weil das so eine Gelegenheit ist, eine Einladung Gottes, die sagt, kommt, komm wie du bist. Ja, vielleicht hast du noch Süchte, Sünden oder Sorgen in deinem Leben. Die musst du nicht loswerden, bevor du kommst, sondern komm jetzt. Komm jetzt und lasse los. Lasse los. Ich befreie dich, ich mache neu. Wenn du nicht bewegt bist, wenn dein Christsein, wenn du merkst, dir fällt es schwer, mit Jesus zu leben, dir fällt es schwer, im Alltag ein Licht zu sein, dir fällt es schwer, dann überleg dir nicht, wie du dich ändern kannst, sondern komm zurück zur ersten Liebe und lass dich bewegen von der Gnade Gottes, die uns beruhigt und bewegt. Wir nehmen uns jetzt eine Zeit der Stille, wo wir wirklich vor Gott kommen können und treten dürfen, vor seinen Thron. Ja, wir kommen manchmal wie der verlorene Sohn noch mit falschen Absichten und haben das Gefühl, wir können Gott noch beruhigen und besänftigen, indem wir Diener werden, indem wir seine Knechte werden. Wir kommen mit falschen Absichten, selbst unsere Buße ist teilweise noch sündhaft. Aber Gott, unser Vater, er rennt uns entgegen. Noch bevor wir ankommen mit unseren falschen Absichten, kommt er und nimmt uns in den Arm und beschenkt uns. Jesus Christus, wir danken dir für Weihnachten. dass du gekommen bist, um zu suchen, was verloren ist. Jesus Christus, wir danken dir für Karfreitag, dass du unsere Schuld, die wir eigentlich tragen sollten, getragen hast. Jesus Christus, wir danken dir für Ostern, für die Auferstehung, weil wir tot waren und mit deiner Auferstehung ein neues Leben erhalten. Du wurdest zum Verbrecher, damit wir Kinder dürfen werden. Herr, wir wollen zu dir kommen.